Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Was habt ihr beim letzten Mal in der Apotheke gemacht?
Vielleicht denkt ihr jetzt, was ist das denn für eine komische Frage? Ein Medikament gekauft oder ein Rezept abgegeben und dafür ein Medikament bekommen?
Was viele nicht wissen, in Apotheken können wir noch weit mehr für unsere Gesundheit tun. Wir müssen es nur in Anspruch nehmen.
Zum Beispiel kann man sich in der Apotheke impfen lassen oder einen Medikamentencheck durchführen.
Manche Apotheken bieten auch spezifische Beratungen an, zum Beispiel eine Mikronährstoffanalyse.
Wir haben für euch in einer Apotheke recherchiert und klären heute, wann die Apothekerin oder der Apotheker ein guter Ansprechpartner sein kann und welche Leistungen in den Apotheken von den Krankenkassen bezahlt werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Chefredakteurin von Fokus Gesundheit und Mikrobiologin und sitze wie meistens mit meiner Lieblingsmitmoderatorin hier im Studio. Nämlich?
Ich bin Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit. Ja, Andrea, wie fandest du denn den Blick hinter die Kulissen, den wir da in der Apotheke gemacht haben?
Es war schon sehr interessant, muss ich sagen. Ich war vorher noch nie hinterm Tresen in einer Apotheke und ehrlicherweise habe ich auch bisher nicht viel drüber nachgedacht, was sich da sozusagen im Backoffice alles verbirgt. Mit einer Art Labor hatte ich gerechnet. Es gibt ja immer spezielle Cremes, die in Apotheken gemischt werden. Sowas hat mir mein Hautarzt auch schon mal verschrieben. Auch den Bürobereich habe ich erwartet, dass es ein Behandlungszimmer gibt. Das hat mich dann doch sehr überrascht. Das, ja, nach den Vorrecherchen habe ich damit gerechnet. Vorher hätte ich es nicht. Wie ging es dir, Antonia?
Ja, ich war auch echt überrascht, wie viel da passiert, was man einfach als Kunde gar nicht mitbekommt, wenn man nur vorne im Verkaufsraum steht. Und was für eine Logistik auch dahinter steckt. Also wie Bestellungen verarbeitet werden, Lieferungen ausgefahren, Inventur gemacht wird, damit auch sichergestellt ist, dass eben Medikamente vorrätig sind, dass es trotzdem wirtschaftlich ist, der Kunde aber auch nicht warten muss. Ja, bevor wir jetzt gleich unsere heutige Expertin begrüßen, sie ist natürlich eine Apothekerin, gibt es jetzt erstmal wie gewohnt bei Auf Herz und Nieren ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt. Zu Beginn der 2000er hatten wir noch rund 22.000 Apotheken. Heute sind es nur noch knapp 17.000. Das ist der niedrigste Stand seit den 80er Jahren. Was die Apotheken an Leistungen anbieten, steigt dagegen.
Täglich besuchen 3,5 bis 4 Millionen Menschen in Deutschland eine Apotheke. Das sind durchschnittlich 230 bis 250 Kunden pro Tag und Apotheke. Damit gehören Apotheken zu den meistfrequentierten niedrigschwelligen Gesundheitseinrichtungen, deutlich vor den Arztpraxen.
Über 70 Milliarden Euro Umsatz erwirtschafteten deutsche Apotheken im Jahr 2024. Den größten Anteil machten Arzneimittel aus, mit knapp 61 Milliarden Euro.
96% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland halten die Apotheke vor Ort für wichtig.
92% haben Vertrauen zu ihren Apothekern aufgebaut.
Seit 2022 gibt es in Deutschland bundesweit 5 pharmazeutische Dienstleistungen, die gesetzlich geregelt und auch vergütet sind. Eine davon ist die Medikationsberatung. Sie richtet sich an Menschen, die dauerhaft mehr als 5 Medikamente einnehmen.
Eine weitere wichtige Dienstleistung von Apotheken sind Impfungen. Seit 2022 dürfen Apothekerinnen und Apotheker in ganz Deutschland gegen Grippe und Covid-19 impfen. In der Impfsaison 2023/24 führten öffentliche Apotheken rund 200.000 Impfungen durch. 2026 soll das Impfangebot in der Apotheke erweitert werden.
Ich freue mich sehr, jetzt unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, die Apothekerin Elisabeth Sommersgutter. Sie leitet die Bahrer Apotheke in München. Elisabeth, schön, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Ja, Elisabeth, was fasziniert dich denn an der Pharmazie? Warum bist du Apothekerin geworden?
Nach einem Praktikum beim Tierarzt, das ein bisschen unglücklich gelaufen ist, da bin ich nämlich fast ohnmächtig geworden, habe ich dann ein Praktikum in der Apotheke gemacht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte auch gerne Medizin studiert, das hat aber aus persönlichen Gründen oder familiären Gründen nicht geklappt. Und die Pharmazie war dann eigentlich so die Mischung aus Medizin, Chemie, Biologie, was mir, glaube ich, mehr dann im Endeffekt auch gefallen hat, es ist nicht die reine Medizin, sondern es ist noch so viel mehr. Und das merke ich auch in meinem Beruf, dass es einfach diese Vielseitigkeit ist, die mir so viel Freude bereitet. Mhm.
Ja, spannend. Also über Vielseitigkeit werden wir auf jeden Fall sprechen, weil es ist wirklich eigentlich überraschend, was Apotheker und Apothekerinnen so alles tun, finde ich. Wenn ich in die Apotheke gehe, also zumindest war das bisher so, dann reiche ich meine Patientenkarte über den Tresen und bekomme dann das Medikament, das mir der Arzt verschrieben hat. Und ehrlicherweise kommt es selten vor, dass ich aktiv Fragen stelle, obwohl ich ja da jemanden gegenüber habe, der sehr, sehr viel zu dem Medikament weiß. Wie ist denn deine Erfahrung? Ist das häufig so, dass Menschen in der Apotheke eigentlich gar nicht so viele Fragen stellen? Und woran liegt das eigentlich?
Viele kommen ja direkt aus der Arztpraxis zu uns. Meine Erfahrung ist, dass vielen einfach noch der Kopf raucht von den Informationen, die sie bekommen haben, gerade wenn es irgendwie jetzt vielleicht ein neues Medikament ist. Und vielleicht sind sie dann einfach auch mit den Dingen, die wir ihnen dann mitgeben, also das Medikament, dann sagen wir nochmal so die Dosierung, oder dass sie dann einfach gar nicht so nachdenken, was sie eigentlich noch für Fragen hätten. Und das kommt dann vielleicht eher zu Hause, das geht mir auch, wenn ich mit den Kindern beim Kinderarzt war und der sagt mir dann, ja, dann müssen sie das, das und das machen und dann sehen wir uns in 3 Wochen wieder und den Termin machen sie dann vorne. Dann bin ich zu Hause und denke mir so, okay, und was nochmal ganz genau bitte? Ich glaube, so ist es in der Apotheke auch so ein bisschen. Das ist dann zwar nicht mehr der Arzt, aber man bekommt auch viele Infos und die Fragen kommen dann eher so zu Hause.
Was würdest du denn sagen, was kann und soll die persönliche Beratung eben in der Apotheke vor Ort denn alles leisten? Also das bekommt man ja nicht, wenn man in der Online-Apotheke seine Medikamente bestellt.
Genau, die Apotheke vor Ort bietet die Möglichkeit, dass wir zu den Medikamenten nicht nur die Dosierung sagen und wie lange sie es anwenden sollen, sondern dass wir eben noch dazu sagen können, sie haben ein Medikament, das kann Mangel an Vitaminen verursachen oder es kann dazu führen, dass sie Verstopfung haben, weil es eine ganz häufige Nebenwirkung ist. Hat sie da darauf hingewiesen? Haben sie da auch diese Probleme oder das Medikament kann ein trockenes Auge verursachen? Bemerken Sie das? Also diese Rundumversorgung des Patienten. Ich sage es gerne, das ist so eine Art Blumenstrauß, den wir noch anbieten können an Zusatzinformationen. Und der Patient kann ja letztlich dann selber entscheiden, welche Blume er sich aus diesem Blumenstrauß rauspickt. Aber das Wichtige ist, dass wir das eben anbieten, aktiv. Und da müssen wir, glaube ich, oft noch an uns arbeiten und vielleicht uns auch überwinden. Und auch wenn das dann vielleicht nochmal 2-3 Minuten kostet, dass diese Zeit aber extrem gut investiert ist, weil je öfter ich das mache, desto mehr Rückmeldung bekomme ich und sage, boah, danke für diese tolle Beratung und das hat mir noch nie jemand gesagt. Das mag vielleicht nicht stimmen, weil viele Informationen gehen natürlich auch verloren, aber es zeigt einfach, dass man immer wieder die Sachen auf den Tisch bringen muss und immer wieder ansprechen kann.
Das heißt, ihr sprecht auf jeden Fall proaktiv ja dann schon einige Themen an. Was sind denn darüber hinaus noch Fragen, die man als Patient stellen sollte? Was ist denn wichtig?
Wenn man sich jetzt auf das Thema Mikronährstoffe fokussiert, dann wäre es sicherlich sinnvoll zu fragen, was kann ich denn unterstützend nehmen bei meiner Erkrankung? Weil es ist nicht die Tablette, die dann alles richtet, sondern es ist häufig dann auch so ein bisschen der Lebensstil, die Ernährung, die Mineralstoffe, die vielleicht auch fehlen bei der Erkrankung. Und da könnte der Patient eigentlich nochmal aktiv fragen, was kann ich denn noch machen?
Wie ist es denn mit Informationen, die ich jetzt nur als Patient über mich selber weiß? Ja, also natürlich zum Beispiel, weil ich noch andere Medikamente einnehme. Das ist jetzt das, was mir spontan einfällt. Gibt es andere Informationen, wo du sagst, Mensch, das wäre total gut, wenn man das sagt, zumindest in bestimmten Fällen, weil dann können wir dazu nochmal beraten.
Ob Nebenwirkungen aufgetreten sind, also ob der Patient das wirklich gut vertragen hat oder zum Beispiel bei gewissen Diuretikern kann eben eine Verstopfung auftreten, dass wir dann wissen, wenn der sagt, er kommt einfach rein und sagt, ich habe eine Verstopfung, aber dann eben zu sagen, ja, ich nehme ja zum Beispiel diese und jene Medikamente, dann kann man ja vielleicht auch da in Rücksprache mit dem Arzt vielleicht die Dosierung anpassen oder man kann dann eben anderweitig das optimieren, damit die Nebenwirkungen reduziert werden können oder ohne, dass man dann neues Medikament braucht, irgendwie was verbessern kann.
Ich fand es interessant, weil du gesagt hast, Mensch, die Fragen, die kommen einem hinterher. Ich kenne es, dass man diese Packungsbeilage liest und dann Fragen hat. Das geht bestimmt anderen auch so. Kann ich denn, wenn ich im Nachhinein eine Frage habe und so Nebenwirkungen, die treten ja dann auch erst auf, wenn ich das Medikament eine Zeit lang eingenommen habe, kann ich in der Apotheke anrufen, um eine Frage zum Medikament zu stellen? Und würdest du das auch empfehlen?
Ja, immer. Also wir haben das oft, dass einfach die Leute dann anrufen und sagen, ich habe das im Beipackzettel gelesen, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das nehmen soll. Und wir dann eben sagen, wie das mit den Häufigkeiten ist, wie auch die rechtlichen Verpflichtungen sind, dass eben diese Wirkungen aufgeführt werden müssen. Da, glaube ich, können wir einfach diese Angst, diese Verunsicherung nehmen. Das zeigt aber auch, dass viele eben sich erstmal an die Apotheke wenden und gar nicht so zum Arzt und den Arzt fragen, soll ich das nehmen, sondern sich dann eher niederschwellig an uns wenden. Oft sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel im Computer diesen Wechselwirkungscheck laufen haben und fragen, ja, nehmen Sie das noch, weil das würde jetzt nicht so gut zusammenpassen. Ah ja, nee, das nehme ich nie. Das habe ich nie genommen. Das genau, also da sehe ich halt auch oft, dass viele Medikamente zwar abverkauft wurden, aber gar nicht genommen werden.
Das ist auch interessant. Oft hat man natürlich dann Angst vor Nebenwirkungen oder Ähnlichem und da kann dann das Beratungsgespräch auch nochmal helfen.
Genau, oder die Freundin hat gesagt, ja, ich nehme das auch und ich hatte dann diese und jene Nebenwirkungen und mir ging es gar nicht gut, nimm das lieber nicht. Das ist vielleicht ein nett gemeinter Rat von der Freundin, aber jeder Hintergrund ist ja anders und nicht jeder bekommt auch jede Nebenwirkung oder alles ist immer gleich und das macht vielleicht auch einen Unterschied, ob man eben noch Sport macht, die Ernährung ist anders, die Nährstoffe sind anders, also es sind einfach immer andere Voraussetzungen und da sollte man vielleicht nicht auf den Rat von einer Freundin hören.
Einfach sehr individuell. Ich fand es so interessant, dass du gesagt hast, die Patienten rufen oft bei euch an. Wahrscheinlich kommt man ein bisschen leichter durch als beim Arzt.
Das vermute ich auch, ja.
Unter Umständen, wobei wir in unserem Faktencheck ja gerade gehört haben, dass Apotheken das höchst frequentierte, niedrigschwellige Gesundheitsangebot sind. Also es ist ja natürlich auch interessant und da schließt sich gleich meine Frage an. Ihr habt so viele Patientenkontakte. Habt ihr auch das Zeitproblem, das Ärzte haben, dass die Zeit für ausführlichere Beratungen gar nicht so einfach sich zu nehmen ist?
Das kommt drauf an. Kann man so pauschal nicht beantworten. Es gibt Tageszeiten oder so Kundenstöße, wo dann einfach die Apotheke voll ist, wo es natürlich dann vielleicht etwas schneller gehen muss. Manchmal hat man einfach mehr Zeit, weil es ist gerade kein nächster Kunde da. Da kann man natürlich nochmal einen zweiten, dritten, vierten, fünften Satz dazu sagen. Wir bieten aber immer die Möglichkeit an, wenn wir weniger Zeit haben, dass wir dann einen individuellen Termin vereinbaren. Wir haben extra so Kärtchen gemacht, wo man dann die Uhrzeit reinschreiben kann und den Tag für eine extra Beratung nochmal. Also da haben wir schon verschiedene Möglichkeiten, auf dieses Zeitproblemthema anders einzugehen. Und dadurch, dass wir ja mehrere Apotheker in der Apotheke sind, kann dann sich mal einer mehr Zeit für den Patienten nehmen und die anderen sind dafür an der Kasse vorne. Also da, glaube ich, kann man schon immer ein Zeitfenster hinschieben.
Viel jonglieren, das ist eine gute Geschichte. Vielleicht auch dann, wenn der Kunde gar nicht weiß, was er eigentlich für ein Medikament haben möchte. Also der eine Fall natürlich, ich bekomme vom Arzt was verschrieben. Dann haben wir schon jetzt drüber gesprochen, was für Fragen, was für Beratung ist wichtig. Es gibt aber ja auch den Fall, du hast ja auch angedeutet, jemand kommt und sagt, er hat Verstopfung. Ja, also eigentlich mit einer Symptombeschreibung. Wie häufig tritt das denn auf? Ich habe nämlich für mich immer das Gefühl, ich muss eigentlich sehr genau wissen, was ich in der Apotheke, also auch wenn ich frei verkäufliche Medikamente möchte, dann überlege ich mir immer vorher, was ich mir kaufen möchte. Wie oft habt ihr Kunden, die mit einer Symptombeschreibung kommen? Und ist es gut, so offen reinzugehen? Oder sagt ihr, ah, es ist schon besser, wenn man mehr weiß? Weil am Ende seid ihr dann ja fast in einer ärztlichen Situation, dass ihr überlegen müsst, was fehlt dem eigentlich?
Genau, also wir dürfen ja keine Diagnose stellen. Wir können das auch nicht, weil wir das nicht gelernt haben. Deswegen ist es immer gut, wenn der Patient oder der Kunde sagt, ich habe Husten, ich habe Verstopfung, dann hat er sich schon die Diagnose gestellt und wir können dann anhand dessen mit weiteren Fragen das richtige Präparat raussuchen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, schauen Sie sich mal das an, was ist das? Dann kann ich natürlich nicht sagen, was es ist, weil, also vielleicht habe ich eine Vermutung, aber die darf ich auch nicht sagen, weil das ist auch nicht mein Metier. Ja, das
gibt es aber auch öfter wahrscheinlich, oder?
Natürlich, aber ich sage dann auch, dass es einfach nicht möglich ist, weil klar kennen wir, haben wir das mal im Grundzügen gelernt, aber wir können keine Diagnose stellen, weil das gibt vielleicht Sonderformen von einer Erkrankung oder da müsste man dann noch mehr wissen, Blutwerte oder so, das haben wir ja alles nicht. Aber viele kommen und sagen eben, ich habe dieses und jenes Symptom oder ich habe das und das, also da, wo dann schon eine Diagnose da ist. Und die anderen kommen meistens mit einem Produktwunsch und sagen, ich möchte jetzt Aspirin oder ich möchte einen Hustensaft oder ich möchte etwas gegen Erkältung. Mhm. Das ist dann so immer dazwischen. Das ist zwar kein Produktwunsch, aber sagt uns klar oder sie sagt uns klar, was sie haben möchte. Und dann kann man, wenn wir einfach nur einen Hustensaft raussuchen sollen, dann kann man eben nochmal fragen, ja, ist es eher so zum Schlafen oder tagsüber, ist es ein trockener Husten, schleimiger Husten, dann kann man eben nochmal so ein bisschen differenzieren.
Mich würde noch das Thema Diskretion interessieren, weil wenn ich in die Apotheke gehe, es gibt zwar schon, dass irgendwie so ein Streifen auf dem Boden ist, bitte Abstand halten, verstehe aber vielleicht trotzdem, was diejenige oder derjenige vorne am Tresen sagt und man redet ja dann sehr offen über Symptome, über Probleme oder Fragen. Wie geht ihr denn damit um und glaubst du, dass das einschränkt, also dass es Menschen auch davon abhält, in der Apotheke nachzufragen, weil sie das Gefühl haben, da steht der eine Nachbar und da steht die Dame, die in der Straße ganz vorne wohnt?
Ja, also das kommt immer ein bisschen auf den Menschen drauf an, wie der gestrickt ist. Wir bieten aber immer die Möglichkeit an, wenn wir so das Gefühl haben, da druckst jemand so ein bisschen rum, dass wir dann aktiv anbieten und sagen, schauen Sie, wir haben da einen Beratungsraum, da können wir die Türe zumachen. Dann sind wir ganz für uns und dann hat man erstens die Möglichkeit, ganz offen zu reden und zweitens ist dann so dieser Druck, ah, da steht noch ein Kunde, man muss vielleicht etwas schneller sprechen oder so, ist dann nicht mehr. Mhm.
Wir haben ja, als wir dir zu Besuch waren in der Apotheke, auch mal einen Blick quasi in euer Backoffice sehen dürfen und konnten auch sehen, wie so Bestellungen eintrudeln und wie die bearbeitet werden. Was ich sehr interessant fand, war, dass man bei euch inzwischen auch digital vorbestellen kann quasi, also über E-Mail oder WhatsApp zum Beispiel. Mhm. Wie stark wird sowas denn inzwischen genutzt oder rufen schon noch die meisten Leute an oder kommen vorbei oder?
Also das wird mittlerweile sehr stark nachgefragt, weil einfach jeder diese Apps hat bzw. E-Mail schreiben kann. Und dann haben wir natürlich noch also einen Online-Shop. Wir haben vom Zukunftspark diese ia.de-App. Und das wird einfach viel mehr nachgefragt, weil die Leute viel Zeit einfach am Smartphone verbringen. Meistens fällt es ja einem irgendwie zu Hause ein, ach, das geht jetzt aus oder Sonntagabend, ich könnte mal wieder auffüllen. Und dann, finde ich, sollte die Apotheke einfach digital aufgestellt sein, um diese Kunden abzufangen.
Und das ist für euch dann auch besser? Also selbst wenn dann jemand am Sonntagabend quasi auf WhatsApp schreibt, ihr seht es dann am Montag und ist für euch besser, weil ihr es quasi abarbeiten könnt?
Ja, genau. Wir können das in unserer Reihenfolge abarbeiten. Und das Telefon kommt jetzt, ich sage jetzt nicht unpassend, aber man kann das halt nicht dann abarbeiten, wenn man gerade den Zeitslot hat.
Mhm. Als ich Covid-19 hatte, war ich sehr überrascht, dass die Apothekerin sagte, ja, wir schicken Ihnen das Medikament dann nach Hause. Fand ich sehr, sehr praktisch und habe dann gelernt, dass das durchaus eben möglich ist, dass man von der Apotheke vor Ort auch Medikamente nach Hause geliefert bekommt. Gerade wenn es einem sehr schlecht geht, kann das ja super praktisch sein. Unter welchen Umständen kann man sich denn auch von der Apotheke vor Ort Medikamente nach Hause liefern lassen, ohne dass man Zusatzkosten hat?
Also auf Rezept ist das immer möglich, weil wir ja die Botendienstgebühr über die Kasse abrechnen dürfen. Und wir bieten das sehr oft an. Also gerade für Frauen mit Kindern, also Mütter, ist das sehr praktisch, wenn die nicht nochmal die Kinder anziehen müssen und nochmal zum Abholen kommen müssen. Natürlich dann die älteren Leute. Manchmal ist es aber auch so, dass wir sind ja in einer Geschäftsstraße, dass die Geschäftsinhaber sagen, ja, aber ich kann nicht nochmal raus aus dem Geschäft. Dann sagen wir, okay, kein Problem, ist ja 3 Läden weiter, bring mal kurz vorbei. Also auch das sind einfach so Gründe, warum man nicht nochmal in die Apotheke kommen kann. Und Dafür haben wir einen eigenen Botenfahrer. Das lohnt sich einfach für uns, weil wir so viele Lieferungen haben. Und der Service wird genutzt.
Ja. Und bei rezeptfreien Mitteln muss man eine Liefergebühr einfach
zahlen? Da haben wir einen Mindestumsatz, genau. Der liegt momentan bei 50 Euro. Genau, dass sich's einfach rechnet.
Ja, spannend, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht. Elisabeth, jetzt haben wir viel über Medikamente gesprochen, auch schon ein paar sehr gute Tipps, glaube ich auch, was man nachfragen kann und wo man die Beratung in der Apotheke gut nutzen kann. Die Medikamente sind natürlich das, was man mit der Apotheke verbindet. Umso interessanter finde ich, dass es auch sogenannte pharmazeutische Dienstleistungen gibt. 5 Stück, die von der Krankenkasse auch bezahlt werden. Und die wollen wir jetzt mal kurz durchgehen. Starten wir mal mit der Beratung bei Polymedikation. Das ist also für Menschen, die regelmäßig 5 Medikamente oder mehr einnehmen. Worum geht es bei dieser Beratung und für wen ist es sinnvoll?
Es ist sinnvoll für alle, die eben mehrere Medikamente einnehmen, also so wie es in der Beschreibung steht. Vor allem dann, wenn noch weitere Nahrungsergänzungsmittel oder generell der Verdacht steht, dass da sich vielleicht eine Verschreibungskaskade entwickelt hat oder Nebenwirkungen aufgetreten sind, dann macht es Sinn, strukturiert mal alles durchzugehen und zu schauen, woher das Problem kommt. Wir machen ja am Anfang auch immer so ein Ziel aus. Wir fragen, was ist denn das Ziel? Was soll denn das Ziel sein? Und die meisten kommen eigentlich mit, ich habe irgendwie Nebenwirkungen oder ich meine irgendwas nicht zu vertragen. Mhm. Und dann ist das Ziel natürlich irgendwo klar. Und manche wollen einfach nur wissen, ob ihre Medikamente alle überhaupt zusammenpassen, weil das ja so viele sind. Das sind eigentlich so die häufigsten Gründe, die wir haben.
Mhm. Auch so, ob es notwendig ist, sie alle zu nehmen,
gibt's genau. Die Frage. Ja, das gibt's auch. Ja, brauche ich die alle? Es sind so viele.
Aber ja. Dann ist auch die Situation, wo du wahrscheinlich dann auch an den Arzt oft zurückverweisen musst, oder?
Also es gehört ja mit dazu, dass wir schauen, welche Diagnosen vorliegen und ob jede Diagnose auch eine Therapie bekommt. Weil manchmal hat man ja vielleicht eine Diagnose, wo gar keine Therapie stattfindet oder umgekehrt. Man hat eine Therapie, aber die Diagnose ist gar nicht da. Und das ist dann der Punkt, wo wir halt, eine Rückmeldung geben können an den Arzt oder über den Patienten, je nachdem, wie es gewünscht ist, was uns aufgefallen ist.
Mhm.
Also wir teilen eigentlich mit, was uns aufgefallen ist und die Ärzte, die Therapiehoheit liegt ja in den Händen der Ärzte, die entscheiden dann, wie es weitergeht.
Mhm. Nochmal zur Sicherheit, Elisabeth, diese 5 Medikationen, das müssen verschreibungspflichtige Medikationen sein.
Ja, genau. Mhm.
Ja, die nächsten 2 Dienstleistungen sind quasi eine Art erweiterte Medikamentenberatung, aber für besondere Situationen. Und zwar einmal für Menschen nach einer Organtransplantation und einmal für Menschen, die Krebsmedikamente einnehmen. Warum gibt es denn da nochmal diese Sondersituationen? Was macht ihr da?
Nach einer Organtransplantation ist man ja meistens damit konfrontiert, dass man sehr viele Medikamente einnehmen muss und die auch noch sehr regelmäßig und sehr genau. Das ist einfach für viele auch eine belastende Situation. Es geht einem vielleicht auch gar nicht so gut. Man hat eine lange Zeit des Wartens hinter sich meistens. Und die Medikamente haben natürlich auch viele Nebenwirkungen und meistens auch vielleicht eine besondere Handhabung oder man muss besondere Dinge beachten, wie man darf nicht die mit bestimmten Lebensmitteln zusammen einnehmen oder man muss vielleicht die Handhabung nochmal extra erklären und auch vielleicht die Frage klären, muss ich das alles nehmen? Manchmal brauchen die Medikamente den leeren Magen, manchmal den vollen Magen. Also das sind schon manchmal sehr spezielle Medikamente, die einfach eine intensive Beratung brauchen oder zumindest nochmal erklären, warum es so wichtig ist, dass die alle eingenommen werden.
Mhm. Und bei der Krebsmedikation ähnlich?
Genauso, ja.
Neben den Medikamentenchecks kann man ja in der Apotheke auch regelmäßig überprüfen, ob der Blutdruck eingestellt ist. Für wen gilt denn das?
Das gilt für die, die Blutdruckmedikamente in der Dauermedikation haben. Und für die ist es sinnvoll, wenn sie nicht schon zu Hause messen, dass wir einfach mal so zwischen den Arztbesuchen nochmal messen. Vielleicht, wenn sich irgendwas geändert hat oder also vom persönlichen Umfeld her oder gerade mehr Stress war, dass man dann einfach nochmal schaut.
Ein Punkt fehlt uns noch, Elisabeth, die Inhalationsschulungen. Ich habe selbst ein leichtes Asthma, deshalb finde ich das besonders interessant und weiß auch, dass so Inhalativa nur wirken, wenn man sie richtig einnimmt. Eine Schulung habe ich ehrlicherweise noch nie gemacht, aber mir wurde zumindest in der Apotheke immer sehr ausführlich erklärt, wie ich diese Inhalativa einzunehmen habe. Was macht man bei dieser Schulung genau?
Bei der Schulung wird einfach nochmal auf die korrekte Handhabung des Devices hingewiesen, mögliche Fehlerquellen erläutert und im besten Fall inhaliert der Patient auch vor unseren Augen und wir können einfach nochmal überprüfen, was bei der Anwendung noch verbessert werden kann oder wir können einfach nur eine Rückmeldung geben, dass schon alles richtig gemacht wird. Weil die inhalativen Arzneimittelformeln sind die Arzneimittelformeln, bei denen die meisten Anwendungsfehler passieren. Aber es ist ja auch bei denen besonders wichtig, dass sie gut funktionieren. Und wenn wir jetzt wissen, dass es die häufigste Arzneiform ist, wo Fehler passieren, macht es Sinn, es regelmäßig zu überprüfen, dass sich auch keine Fehler einschleichen. Auch wenn der jetzt das schon seit 10 Jahren nimmt, macht es manchmal doch einen Unterschied, wie man das Device hält, ob man es richtig senkrecht hält oder nicht oder waagrecht oder nach dem Spannen, dass man das dann doch wieder auf den Tisch stellt, was man eigentlich nicht soll. Also manchmal schleicht sich einfach so, ja, Gewohnheiten ein, die Effekt der Therapie beeinträchtigen können.
Ich denke gerade krampfhaft nach, ob ich irgendwas von dem, was du als Fehler genannt hast, manchmal mache. Ich glaube nicht.
Wäre vielleicht interessant dann für dich.
Ja, vielleicht sollte ich das machen.
Was mich jetzt noch interessiert, Elisabeth, wie ist der Ablauf? Also wie komme ich denn an diese Beratung? Und muss ich da zuerst mal bei der Krankenkasse nachfragen? Oder kann man einfach in die Apotheke gehen und da erstmal nachfragen? Wie läuft das ab?
Also wenn du ein Rezept einlöst und das wird genau eins von diesen Medikamenten verschrieben, dann fragen wir nach, ob du schon mal eine Schulung bekommen hast. Und wenn nicht, dann bieten wir das eben an, dass wir jetzt eine Schulung machen würden, um einfach nochmal zu überprüfen, ob von der Ausführung her alles in Ordnung ist oder ob wir nochmal sozusagen Hilfestellung geben können.
Mhm.
Also man braucht eine Verschreibung.
Ein verschreibungspflichtiges Medikament meinst
genau,
du jetzt?
Ja.
Genau. Weil also mir wurde jetzt eine Inhalationsschulung in der Form zum Beispiel noch nicht angeboten. Kann man dann proaktiv in der Apotheke nachfragen am besten wahrscheinlich?
Ja klar, wenn du dein Rezept einlöst, dann kannst du fragen, ob sie das eben mit dir zusammen nochmal anschauen können. Mhm.
Wenn ich an Apotheken denke, dann kommen mir auch immer historische Bilder in den Kopf, so von Regalen mit Kräuter, Tinkturen und Salben. Ich weiß nicht, vielleicht gucke ich auch zu viele Historienfilme, bin auch so ein Mittelalter-Fan. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sich der Apothekerberuf im Laufe der Zeit entwickelt hat und reisen zurück in die Vergangenheit.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Im Mittelalter waren Apotheken weniger öffentliche Verkaufsräume als Orte der Aufbewahrung und Zubereitung von Heilmitteln. Arzneiwissen beruhte vor allem auf überlieferten Rezepturen, klösterlicher Heilkunst und der Kenntnis von Kräutern. Medikamente wurden aus pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Stoffen nach Erfahrung und Tradition hergestellt, nicht auf Grundlage naturwissenschaftlicher Erkenntnisse.
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war das korrekte Anfertigen von Medikamenten die Hauptaufgabe der Apotheker. Salben, Tinkturen, Pulver oder Tropfen wurden nach ärztlicher Rezeptur mit Mörser, Waage und Destillierapparat hergestellt. Apotheker galten als Arzneimittelkundige, nicht als Gesundheitsberater. Die ärztliche Anweisung war maßgeblich, Rückfragen der Patientinnen und Patienten eher die Ausnahme.
Erst mit der Industrialisierung der Arzneimittelproduktion ab dem frühen 20. Jahrhundert veränderte sich die Rolle der Apotheke. Die Beratung zu den gefertigten Mitteln wurde wichtiger. Ihre Wirkung, die richtige Einnahme, mögliche Neben- und Wechselwirkungen. Besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rückte der Mensch hinter dem Rezept stärker in den Fokus und mit ihm die Verantwortung der Apothekerinnen und Apotheker für eine sichere Anwendung.
Parallel dazu professionalisierte sich der Beruf, die Ausbildung vertiefte akademisches, pharmakologisches Wissen und kommunikative Kompetenzen gewannen an Bedeutung. Die Beratung war jetzt eine zentrale Aufgabe der Apotheke.
Erst seit den 90er Jahren übernehmen Apotheken zunehmend weitere gesundheitsbezogene Dienstleistungen, über die wir zum Teil gerade schon gesprochen haben. Ja, über diese 5 pharmazeutischen Dienstleistungen hinaus gibt es ja auch noch andere Dinge, die Apotheken anbieten, quasi auf eigene Initiative. Kannst du uns mal einen Überblick geben, welche verschiedenen Services in Apotheken gibt?
Also den Botendienst haben wir ja schon angesprochen. Es gibt ja die Möglichkeit auch, dass in der Apotheke geimpft werden darf. Dann meistens ist es das Anmessen von Kompressionsstrümpfen, was wir machen. Also ich spreche jetzt einfach mal für alle Apotheken. Dann der Verleih von Babywagen und Milchpumpen. Und dann hängt das halt immer von den Vorlieben der Mitarbeiter oder des Inhabers ab. Wir bieten eine Hautanalyse an. Wir bieten einen Mikronährstoffcheck an. Und auch eine Unterstützung bei der Abnehmspritze.
Mhm. Das sind dann in der Regel alles Selbstzahlerleistungen.
Ja, genau. Das ist von der Kasse oder vom Gesundheitssystem nicht vorgesehen, dass es vergütet wird.
Mhm. Es gibt, hast du jetzt schon angedeutet, da eine große Vielfalt, auch sehr individuell, von Apotheke zu Apotheke unterschiedlich und viel auch im Bereich der Beratungen. Du hast ein paar Mal jetzt schon das Thema Nährstoffe, Mikronährstoffe, vorher auch im Zusammenhang mit Medikamenten genannt. Und das finde ich ganz interessant, weil Apotheker da, denke ich, einen guten Blick drauf haben. Und wir durften bei dir in der Apotheke da auch mal was testen. Und zwar hast du unser Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren-Verhältnis gemessen durch eine kapillare Blutabnahme. Vielleicht kannst du als erstes mal erklären, wie Apotheker Blut abnehmen dürfen, weil das ist anders als beim Arzt.
Richtig. Im Gegensatz zum Arzt dürfen wir kein venöses Blut abnehmen, sondern wir machen das über das Kapillarblut aus der Fingerbeere. Da gewinnen wir unser Blut raus.
Also tut nicht weh, kann ich sagen. Dann eigentlich kriegt man so mit einem so einmal so in die Finger Kuppe gepiekst und dann muss man ein bisschen drücken und dann kommen eben einige Bluttropfen. Jetzt ist dieses Omega-3 zu Omega-6 Fettsäure-Nährstoffverhältnis ist jetzt mal ein Beispiel natürlich, aber auf das möchte ich nochmal kurz eingehen. Was sagt dieses Verhältnis denn eigentlich aus und in welchem Bereich sollte es liegen?
Ja, das Verhältnis sagt aus, wie viele Teile Omega-6 zu Omega-3 im Verhältnis da sind. Und im besten Fall liegt das Verhältnis zwischen 2:1 und 5:1. Und damit kann man dann eben sehen, ob dir was fehlt, ob das Verhältnis eben nicht im optimalen Bereich liegt. Das hat wieder Einfluss auf zum Beispiel die Psyche, auf Gefäßgesundheit, die Zellfluidität. Das Omega-3 ist ja omnipräsent in unserem Körper und das ist natürlich gut zu wissen, dass der Körper optimal damit versorgt ist, weil unsere Nahrung einfach sehr reich an Omega-6-Fettsäuren ist und Omega-6-Fettsäuren stehen eher so für diese entzündlichen Prozesse im Körper beziehungsweise auch stille Entzündungen. Also man kann es ein bisschen verallgemeinern mit die schlechten Fettsäuren, wobei das auch nur verallgemeinert ist.
Ja, Andrea und ich waren ja beide ein bisschen geschockt, als wir unsere Werte erfahren haben, weil wir deutlich vom Zielwert auf jeden Fall entfernt waren. Andererseits hast du uns ja auch vorgewarnt und gesagt, dass wirklich sehr viele Menschen eigentlich zu wenig Omega-3 zu sich nehmen. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns da mal noch ein bisschen intensiver auseinandersetzen mit der Thematik. Zum Thema Fette haben wir übrigens auch schon eine eigene Folge gemacht, in der wir auch darüber sprechen, in welchen Lebensmitteln Omega-3-Fettsäuren enthalten sind. Die verlinken wir mal in den Shownotes.
Elisabeth, abschließende Frage zum Thema Mikronährstoffanalyse. Wem würdest du das denn empfehlen und was würdest du empfehlen zu messen? Denn man kommt ja so ein bisschen vom Hundertste ins Tausendste. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Vitamine, Spurenelemente, Mikronährstoffe, die wichtig sind. Ganz vieles kann man mit einer abwechslungsreichen Ernährung und einer gesunden Ernährung gut abdecken. Also für wen hat es denn Sinn, da mal genauer hinzuschauen und wo schaut man dann hin?
Sinnvoll ist es für alle die, die zum Beispiel Medikamente einnehmen und merken, dass irgendwas nicht mehr passt, dass man sagt, boah, ich bin irgendwie mal müde, abgeschlagen oder ich habe einfach Nebenwirkungen, die früher nicht da waren und dann kann man einfach nochmal genauer schauen, je nach Medikament, was da dann vielleicht im Mangel sein könnte. Ich bin ein Freund, dass man zuerst wirklich misst, bevor man irgendwelche Multivitaminpräparate wahllos nimmt, weil mit dem Messen weiß ich dann ganz genau, wie ich handeln muss. Diese ganzen Multivitaminpräparate bin ich auch kein Freund von, sondern ich bin ein Freund vom gezielten Supplementieren, weil nur das macht auch wirklich Sinn und alles andere bringt dem Körper auch nichts. Alles in einem Präparat sind meistens gar nicht die richtigen Konzentrationen dann von den Nährstoffen drinnen, weil man ja sozusagen allen gerecht werden muss. Damit wird man aber dann im Endeffekt keinem gerecht.
Du hast es bei unserer Vorrecherche so schön gesagt, unter Umständen erzeugt man einfach einen teuren Urin. Ja. Elisabeth, du berätst auch allgemein zu einem gesunden Lebensstil in Einzel-Online-Coachings. Kannst du vielleicht mal 2, 3 Punkte nennen, die dir bei dieser Lebensstilberatung eben besonders wichtig sind?
Bei der Lebensstilberatung geht es halt darum, nochmal zu bekräftigen, was der Arzt wahrscheinlich gesagt hat. Bewegung, Ernährung und einfach den Stress zu reduzieren. Das ist mal leicht gesagt, aber Techniken zu erlernen, wie wir mit Stress gut umgehen können. Ich habe da das Rad nicht neu erfunden, sondern wichtig ist es, glaube ich, immer wieder zu betonen, wie wichtig einfache Dinge sind, wie ausreichend Schlaf, wie ausreichend Trinken, und das richtige Essen. Und das ist schon mal eine gute Basis. Und dann kommt natürlich noch die Bewegung. Bewegung ist in jedem Alter möglich, egal ob man nur noch sitzen kann oder nur noch liegen kann. Es ist immer eine Bewegung möglich. Und das einfach nochmal klar zu machen.
Ja, jetzt noch ein ganz anderes Thema, wo du uns auch erzählt hast, dass dir das ein Herzensthema auch ist. Du hast erzählt, dass du beim Stillen Probleme hattest, als du Mama geworden bist und deswegen da auch heute unterstützen möchtest und Stillberaterin geworden bist. Was ist das denn für eine Ausbildung und was ist ein wichtiger Tipp, den du da häufig in deinen Beratungen gibst?
Die Ausbildung ist nicht einheitlich, sondern es bieten verschiedene Institute oder Organisationen eine Ausbildung an. Deswegen ist auch die Qualität einer Stillberatung durchaus unterschiedlich. Deswegen habe ich mich entschieden, auch noch die Stillberatungsausbildung zu machen, die dann mit dem IBCLC-Examen endet. Das ist dann sozusagen eine sehr einheitliche Prüfung, wo das Wissen sehr vorgegeben ist. Das häufigste Thema der Frauen, die anrufen oder bei mir in der Beratung sind, ist das Thema zu wenig Milch. Wobei die meisten nicht zu wenig Milch haben, sondern es einfach vielleicht noch so früh ist, dass die initiale Brustdrüsenschwellung noch nicht stattgefunden hat oder das Baby einfach eine Clusterphase hat, wo das sehr oft, sehr lange und ständig an der Brust hängt. Das ist ein physiologischer Prozess und ich erkläre dann meistens, was einfach das Baby macht und dass es ein physiologischer Prozess ist und nicht damit zusammenhängt, dass die Mutter zu wenig Milch hat.
Also das ist ein sehr, sehr breites Portfolio schon alleine bei dir und das ist ja jetzt mal beispielhaft. Nicht jede Apotheke bietet noch spezifische Beratungen an, aber es gibt es eben. Was mich jetzt interessiert, wie finde ich denn die Informationen, was meine Apotheke vor Ort vielleicht jetzt zusätzlich anbietet? Das sind natürlich Selbstzahlerleistungen dann am Ende, aber vielleicht interessant für mich.
Also meistens findet man die Angebote auf der Homepage von der Apotheke oder indem man einfach anruft und fragt, bietet ihr das an?
Ja, wir kommen jetzt noch zu einem ganz spannenden Thema und zwar das Impfen. Das hast du auch schon angesprochen. Seit 2022 dürfen Apotheken gegen Grippe und Covid-19 impfen. Wie wird das denn angenommen bei euch?
Voll gut. Also ich bin super happy, dass wir das Impfen machen dürfen, weil das zeigt, dass die Apotheke in diesem Bereich auch Kompetenzen hat und nicht nur zur Beratung, zu Medikamenten da ist oder eben in Bereichen, wo man persönliches Interesse hat. Wir haben bis jetzt das Impfen ohne Termin. Das heißt, es ist immer jemand da, der impfen kann. Und gerade für junge Leute, die jetzt nicht so direkt einen Hausarzt haben oder in der Mittagspause sich schnell impfen lassen wollen, ist das ein super Angebot, weil das im Endeffekt auch sehr gut geht. Wir haben die Abläufe sehr digitalisiert. Die Abläufe sind einfach so eingespielt, dass wir zügig impfen können. Und jeder, der aber dann noch die vorgeschriebene Zeit im Beratungsraum verbringen möchte, kann das aber auch.
Du hast jetzt gesagt, es ist immer jemand zum Impfen da. Heißt das, man kann nicht in jeder Apotheke sich impfen lassen? Braucht man dann eine Zusatzausbildung dann?
Eine Ausbildung nicht, aber man muss einen Kurs abgelegt haben. Einmal einen Erste-Hilfe-Kurs und dann noch einen Kurs, wo das gelehrt wird, wie man impft. Und diese beiden Kurse muss man eben vorweisen können und dann darf man impfen. Und ja, nicht in jeder Apotheke ist dann immer jemand da, der das machen kann.
Ab diesem Jahr dürfen Apothekerinnen und Apotheker noch mehr impfen, also über Grippe und Covid-19 hinaus. Was genau wird dann möglich sein?
Wir dürfen hoffentlich bald auch alle Nicht-Lebendimpfstoffe verimpfen, zum Beispiel gegen FSME oder die Gürtelrose-Impfung.
Glaubst du, dass das Hausarztpraxen dann entlasten wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite jetzt sich impfen zu lassen auch nochmal niedrigschwelliger macht?
Es macht es sicherlich niedrigschwelliger. Ob wir tatsächlich die Arztpraxen entlasten, weiß ich nicht ganz genau, weil wir hoffentlich eine Zielgruppe ansprechen, die sich bis jetzt nicht hat impfen lassen. Viele haben einfach ein gutes Verhältnis zu ihrem Hausarzt und möchten sich auch dort weiterhin impfen lassen. Die Hoffnung ist ja, so für mich jedenfalls, dass wir die Impfquoten einfach erhöhen können.
Wie ist es denn mit Reiseschutzimpfungen? Das ist ja immer sowas, wo es dann manchmal pressiert, weil es fällt einem dann ein, wenn man schon gebucht hat. Gehören die dann auch teilweise in den Bereich, der dann möglich sein wird in Apotheken?
Teilweise ja, aber trotzdem müssen ja gewisse Abstände eingehalten werden und die können wir nicht verkürzen.
Wie ist das denn mit Kindern und Jugendlichen? Also können auch Eltern mit ihren Kindern in die Apotheke kommen zum Impfen?
Nein, wir können erst ab 18 impfen.
Okay. Ist das dann auch so, wenn man viele verschiedene Medikamente einnimmt, dass es auch beim Impfen zu Wechselwirkungen kommen kann? Beratet ihr dazu dann auch oder ist das da eigentlich kein Problem?
Grundsätzlich ist es kein Problem, außer man nimmt blutverdünnende Medikamente. In dem Fall wird dann normalerweise der Arzt die Impfung vornehmen. Man kann schon impfen in diesem Fall, aber man muss anders impfen.
Eine abschließende Frage, Elisabeth, zu dem Impfen. Seid ihr auch mit Bedenken konfrontiert? Also wirst du da vielleicht auch ab und an mal angesprochen, dass Menschen sagen, also in der Apotheke möchte ich mich nicht impfen lassen, weil ich vielleicht das Gefühl habe, wenn doch eine schwerere Komplikation auftreten sollte, die wir wissen alle selten sind, aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass dann ein Apotheker oder eine Apothekerin schlechter helfen können?
Nein, bis jetzt wurden wir noch gar nicht mit dieser Situation konfrontiert und wir hatten auch noch keine Leute, die da Bedenken hatten. Ich denke, zu uns kommen eh nur die Leute, die das positiv wahrnehmen. Und das ist so unsere Rückmeldung, die wir bekommen haben. Die meisten haben A, keinen Hausarzt oder B, der Termin dauert so lange oder ihnen ist heute spontan eingefallen, dass sie sich impfen lassen wollen.
Ich finde es auch praktisch, ohne Termin.
Ja, also das ist wirklich so der Hauptgrund, dass die gesagt haben, ja, ich habe gesehen, sie impfen und jetzt fahre ich morgen weg zu, also meistens ist es ja eben also Grippe, ich fahre morgen dann zur Oma und möchte mich jetzt noch schnell impfen lassen. Dass der Impfschutz natürlich nicht bis morgen zu 100% da ist, lassen wir jetzt mal weg, aber so ist das gerne vor Weihnachten.
Okay. Damit Medikamente richtig wirken, kommt es darauf an, wie oder wann man sie einnimmt. Und dabei kann man einiges falsch machen. Das ist genau das, wozu natürlich Apotheker beraten. Da haben wir heute schon sehr vieles drüber gehört. Für euch haben wir jetzt als praktischen Tipp ein kleines Einmaleins der Medikamenteneinnahme zusammengestellt.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Einen konstanten Wirkstoffspiegel erreicht ihr nur, wenn ihr die Medikamente regelmäßig und stets zur gleichen Zeit einnehmt. Zum Beispiel immer um 8 Uhr morgens, wenn ihr sie einmal täglich nehmen sollt. Oder um 8 Uhr und 20 Uhr bei zweimal täglich. Bei dreimal täglich bietet sich zum Beispiel 8, 16 und 0 Uhr an, also immer ein Abstand von 8 Stunden.
Es kommt aber nicht nur auf die Regelmäßigkeit an, sondern auch auf die passende Tageszeit. Denn viele unserer Körperfunktionen folgen einem 24-Stunden-Takt. Schilddrüsenhormone sollten zum Beispiel morgens nüchtern eingenommen werden. Auch Cortison ist in der Früh besser verträglich. Cholesterinsenker oder Asthmamittel wirken dagegen abends am besten. Achtet da auf die Packungsbeilage.
Oft ist angegeben, ob ihr ein Medikament nüchtern, vor, nach oder mit der Mahlzeit einnehmen sollt. Das ist wichtig für die Wirkstoffaufnahme oder um den Magen zu schützen. Dabei bedeutet nüchtern 30 Minuten vor dem Frühstück. Vor dem Essen eine halbe Stunde zuvor und nach dem Essen heißt etwa 2 Stunden nach der Mahlzeit.
Wer sich beim Schlucken von Tabletten schwer tut, kann mal den sogenannten Nick-Trick probieren. Dabei legt man die Tablette auf die Zunge, nimmt einen Schluck Wasser in den Mund und zum Schlucken schaut man dann nach vorne, also nimmt den Kopf leicht runter. Das erleichtert das Herunterschlucken.
Unser letzter Tipp: auf heikle Kombinationen achten. Manche Medikamente verursachen Wechselwirkungen miteinander und auch hier gilt, Packungsbeilage lesen oder in der Apotheke nachfragen. Auch Lebensmittel können nämlich die Wirkung von Medikamenten verstärken oder verschlechtern. Vorsicht bei Grapefruitsaft, Alkohol, Milch, Kaffee und Tee. Sie eignen sich nicht zur Einnahme von Tabletten. Mehr dazu lest ihr im Artikel in unseren Shownotes.
Ja, damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Hast du denn abschließend vielleicht noch einen persönlichen besten Gesundheitstipp, den du teilen möchtest?
Wir hatten noch nie einen Apothekerinnen-Tipp.
Ich denke, Schlaf ist ganz wichtig. Eine gute Omega-3-Ölversorgung ist wichtig. Einen Apotheker zu haben oder eine Apothekerin des Vertrauens ist auch sehr wichtig.
Ja, dann vielen Dank, Elisabeth, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns ins Studio zu kommen heute. Und natürlich auch, dass wir vor Ort bei dir in der Apotheke recherchieren durften. Es hat uns sehr viel gerne. Spaß gemacht und danke für das Gespräch.
Schön, dass ihr da wart. War eine ganz tolle Erfahrung auch für mich.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und gehe jetzt mit etwas anderen Augen in die Apotheke. Dankeschön.
In unserer nächsten Folge geht es um Bluthochdruck, eine Volkskrankheit in Deutschland und gefährlich, denn die kann ja schon lange Schäden anrichten und ihr merkt noch gar nichts davon. Wir klären über Ursachen und Risikofaktoren auf, sprechen auch über medikamentöse Behandlung, was Betroffene selbst tun können und was Ernährung, Bewegung und Co. überhaupt bringen.
Wenn ihr möchtet, dann tretet doch gerne in Kontakt mit uns, da freuen wir uns drüber. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast@fokus-gesundheit.de. Macht uns gerne Themenvorschläge, worüber sollen wir bei Auf Herz und Nieren als nächstes sprechen, oder schreibt uns, was ihr sonst auf dem Herzen habt. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.